Es gibt frühe biografische Konstellationen, da kommt man nicht heraus, ohne ADHS-Symptome zu entwickeln. Diesen Satz sagte mir einst eine Supervisorin in Bezug auf eine potenzielle ADHS-Diagnose bei einer meiner Patientinnen. Bis heute begleitet mich dieser Satz in der Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS. Die Therapie bei vorliegender ADHS, also der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, besteht im Wesentlichen aus einer medikamentösen Behandlung, meist Präparate mit dem Wirkstoff Methylphenidat, sowie speziellen Kompetenztrainings, meist Erlernen und Trainieren von Strategien für einen Umgang mit den Symptomen und belastenden Denk- und Verhaltensmustern, häufig auch Neurofeedback, sowie Psychoedukation bei Kindern unter der Einbeziehung der Bezugspersonen. Hier entsteht der Eindruck, dass individuelle frühe Beziehungserfahrungen und Entwicklungsbedingungen, geschweige denn psychodynamische Faktoren, irgendwie kaum beachtet werden und der Fokus oftmals auf der Symptomebene liegt. Aber ist ADHS wirklich nur durch neuronale Faktoren beeinflusst? Vielleicht ist mir besagter Satz deshalb so im Kopf geblieben, weil er einer Frage Raum gibt, die mich schon länger beschäftigt. Nämlich, was ist mit den psychodynamischen und frühkindlichen Erfahrungen dieser Patientengruppe? Diese gibt es ja auch. Wieso scheinen sie so unglaublich selten eine Rolle zu spielen? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Dabei mögliche psychodynamische Erklärungsmodelle besprechen und schauen, ob psychodynamische Therapien nicht auch einen Platz in der Behandlung von ADHS haben können und ob dies im Konflikt mit den anderen Herangehensweisen stehen muss. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema ADHS. Und damit wagen wir uns erneut an ein für die psychodynamische Psychotherapie eher ungewöhnliches Thema. Trotzdem gibt es hierzu ziemlich viel zu sagen. Deshalb ist es gut, dass ihr euch mal eine längere Folge gewünscht hattet. Wobei ich die heutige Folge für eine angenehmere Struktur in zwei Teile gliedern werde. Und wie immer gilt, dass ihr mir Anregungen über hocherfreut-podcast auf Instagram oder hocherfreut@outlook.de per Mail zukommen lassen könnt. Hier im ersten Teil der Folge beschäftigen wir uns mit der Symptomatik, der Prävalenz und den vermuteten Ursachen für ADHS. Und mit dem komplizierten Spannungsfeld, welches sich gerade um Letzteres, also um die Frage nach den Ursachen bildet, sowie der Frage nach dem möglichen Platz einer psychodynamischen Therapie bzw. der psychodynamischen Ansätze, wenn es um ADHS geht. Oder wir könnten noch sagen, um die Frage, was die psychodynamischen Ansätze hier beisteuern können. Dann, im zweiten Teil, darauf aufbauend, wird es um die psychodynamischen Erklärungsmodelle für ADHS, die Behandlung und die Rollen gehen, die Medikamente aus psychodynamischer Sicht spielen. Beginnen wir am Anfang. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist durch die Symptome Unaufmerksamkeit, motorische Unruhe, also die Hyperaktivität, und Impulsivität gekennzeichnet. Circa 5-7% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren sind deutschlandweit von ADHS betroffen, wobei Jungen etwa 4-mal häufiger die Diagnose erhalten als Mädchen. Bei circa 60% der Betroffenen bleiben wesentliche Symptome auch im Erwachsenenalter bestehen. Damit sind circa 4,5% der Erwachsenen betroffen. Welche Ursachen werden nun für ADHS besprochen? Als wichtigste Ursache wird die genetische Veranlagung angesehen. ADHS kann vererbt werden. Zum Beispiel sind eineiige Zwillinge deutlich häufiger beide von ADHS betroffen als zweieiige Zwillinge. Angehörige ersten Grades, also Vater, Mutter, Kinder, haben eine 3- bis 5-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit, ebenfalls an ADHS zu leiden. Faktoren wie eine Frühgeburt, Geburtskomplikationen oder Drogen- und Nikotinkonsum während der Schwangerschaft erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit einer Entwicklung von ADHS. Als äußere Faktoren mit negativem Einfluss werden beispielsweise erhöhter Medienkonsum oder eingeschränkte Lebensverhältnisse mit wenig Raum für Bewegung gesehen. Zudem liegen bei ADHS Veränderungen in den Hirnregionen vor, die für die Verhaltenssteuerung und die Aufmerksamkeit eine Rolle spielen. Ebenso ist das Gleichgewicht der Neurotransmitter im Gehirn verändert. Insbesondere Dopamin und Noradrenalin spielen hier eine Rolle. Wenn wir nun aber genauer hinsehen und damit nun auch tiefer ins Thema einsteigen, dann müssen wir bemerken, dass wir die genauen Ursachen für ADHS eigentlich gar nicht kennen. Die kennt niemand. Auch wenn wir Veränderungen im Gehirn feststellen, so wie wir sie gerade benannt haben, bestimmte Eigenschaften der Eltern bemerken oder soziale Faktoren erkannt werden, können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass diese ADHS auslösen. Nur, dass eine Verbindung zu bestehen scheint. Das ist ein bedeutsamer Unterschied. Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung und impulsives Verhalten sind alle ebenfalls Teile eines in der Kindheit besonders sichtbaren und bis zu einem gewissen Grad auch normalen, von der Hirnreifung abhängigen Ausdrucksverhaltens. Sie sind aber auch durch hirnfunktionelle Dysfunktion, durch Reifungsstörungen, durch psychotraumatische Belastung und Überforderung beeinflusst. Gegen die genannten Symptome zeigen, wie wir vorhin schon gehört haben, Medikamente eine starke Wirkung. Medikamente, die auf ähnliche neurophysiologische Areale wirken. In Wirksamkeitsprüfungen schneiden die Medikamente dabei sogar oft besser ab als Psychotherapie. Von den 5 in Deutschland zugelassenen Wirkstoffen ist Methylphenidat, wie wir eben auch schon gehört haben, das wohl bekannteste. Zum Beispiel unter den Handelsnamen Ritalin oder Medikinet. Die anderen Wirkstoffe sind Atomoxetin, Dexamphetamin, Lisdexamphetamin und Guanfacin. Die hohe symptomatische Wirksamkeit der Stimulantien liefert die verführerische Suggestion, ADHS sei darauf zu reduzieren und durch die Einnahme der Medikamente auch behoben. Dies ist die Sorge auch vieler Kritiker, die in der reinen Medikamenteneinnahme eine Vereinfachung sehen, welche nicht nur dem komplexen Geschehen im Rahmen von ADHS nicht gerecht wird, aber vor allem die dahinterliegende individuelle Notlage verleugnet. Die Sorge ist, dass so zum Beispiel ein vernachlässigtes Kind weiter vernachlässigt wird und als Konsequenz in einer Notlage stecken bleibt, die eventuell schon zuvor bestanden und die Störung mit hervorgebracht hat. Dem Kind werde so eine angemessene Hinwendung zu seiner Biografie und seinem Selbsterleben vorenthalten. Der Kinder- und Jugendpsychiater Reinmar Dubot betont die Gefahr, dass solch ein Einsatz für die Eltern und Psychotherapeutinnen eine hohe Anziehungskraft und ein hohes Verführungspotenzial mit sich bringt. Mit Hilfe der Diagnose können Sie die Auffälligkeiten des Kindes versachlichen und losgelöst von biografischen Aspekten sowie losgelöst von der Schuldfrage betrachten. Therapeutinnen müssen sich mit den Chancen, aber auch mit den Risiken, die in dieser Versachlichung liegen, auseinandersetzen. Sie müssen entscheiden, ob sie dem häufigen Wunsch der Angehörigen und Lehrer nach einem diagnostischen Labeling nachgeben wollen oder sich ihm verweigern. Dubot vermutet, dass diese verführerische Vereinfachung der Grund ist, weshalb in der Psychotherapie die Tendenz hin zu manualisierten und standardisierten Verfahren weiter steigt, wodurch an vielerlei Stelle die Sorge von einer Verwässerung von Psychotherapie hin zu Erziehungsratschlägen im Umgang mit einer Symptomatik entsteht und damit nicht mehr eine individuelle Person im Mittelpunkt steht. Eine Sorge, die auch an anderer Stelle durchaus aufkommt. Auf der anderen Seite lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es erleichtern und Hoffnung schaffen kann, wenn etwas vorher nicht Greifbares durch eine Diagnose mit einem Mal in Worte gefasst werden kann. Und durch eine Therapie, wie auch immer diese aussehen mag, die Chance auf Veränderung und Entlastung besteht. In meiner eigenen Erfahrung kann dies überhaupt erst die Grundlage für therapeutisches Arbeiten schaffen. Hier kommt das Labeling, wie Dubois es nennt, einer nachreifenden Versprachlichung gleich. Das, wofür wir Worte finden, wird erträglicher und kann gehalten, muss also nicht abgewertet werden. Der Psychoanalytiker Björn Salomonsson, der sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und Experte im Bereich von ADHS ist, hat sich in einem 2017 erschienenen Artikel mit der Frage psychodynamischer Aspekte im Rahmen von ADHS auseinandergesetzt und sich dabei für die innere Welt der Kinder mit ADHS-Symptomatik interessiert. Er benennt in dem Artikel einen Konflikt zwischen Erklärungsmodellen, die genetische Ursachen für psychische Phänomene postulieren, und solchen, die diesen Ansatz als zu reduziert zurückweisen und psychosoziale Faktoren in den Mittelpunkt stellen. Dieser Konflikt klang eben bei Dubois auch schon an. Dabei gibt es aber auch Mittelwege. Das Feld der Epigenetik zum Beispiel erkennt an, dass Lebenserfahrungen durchaus neuronale Veränderungen bewirken können, ohne dabei die Einflüsse genetischer Vorbedingungen zu schmälern. Und übrigens schon Freud setzte seine psychologischen Theorien zu neuronalen Faktoren in Beziehung. Er sah die Psychoanalyse hier als Verbindung zwischen Biologie und Psychologie. Diese Sichtweise könnte hier hilfreich sein. Und so wird es auch von Salomonsson vorgeschlagen, wenn er die Frage stellt, ob psychoanalytische Perspektiven in der Behandlung von Menschen mit ADHS hilfreich sein können. Was er hierbei betont, ist, dass die einzelnen Disziplinen unterschiedlich messen und dabei auch Begrenzung haben. So wie biologische Wissenschaften lediglich Aussagen zu neurophysiologischen, neurochemischen und neuroanatomischen Vorgängen sowie in Bezug auf Ernährung und Blutwerte machen können oder Sozialwissenschaften sich auf Veränderungen in sozialen Feldern fokussieren, so kann die Psychoanalyse stets nur Aussagen über die innere Welt der jeweiligen Person machen und keine kausalen, im testtheoretischen Sinne gesprochenen, objektiven Aussagen darüber, wie Störungsbilder und Symptome entstehen oder zu wie viel Prozent etwas genetische und erfahrungsbasierte Ursachen haben mag. Aber das ist doch nicht der Anspruch der Psychoanalyse, auch wenn dies oft von vielerorts der Wunsch zu sein scheint. Was die Psychoanalyse machen kann, ist, sie kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, einen Zugang zu der jeweiligen Person herzustellen, sowohl interpersonell gesehen als auch intrapsychisch. Die Hoffnung ist, dass wenn diese Felder zusammenarbeiten, Stichwort biopsychosozialer Ansatz, ein vollständigeres Bild gewonnen werden kann, welches sich nicht auf bestimmte Teilaspekte reduziert und dann zu Recht dafür kritisiert wird. Ich wage die Aussage, dass wir auch bereits wissen, dass dieser Ansatz funktioniert. Denken wir nur an die biopsychosoziale Herangehensweise bei zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsorganisation, zu der wir vielleicht auch noch in einer anderen Folge etwas hören werden. Übrigens haben wir uns mit dem Thema biopsychosozialer Ansatz bereits in der Folge zum Thema Psychosomatik auseinandergesetzt. Auch möchte ich hier nicht nochmal auf die möglichen Ursachen und Folgen eingehen, die Konflikte zwischen den einzelnen Disziplinen haben. Vielleicht werden wir uns auch damit noch an anderer Stelle beschäftigen. Bevor wir fortfahren, aber noch eine Sache zu ADHS und Psychoanalyse. ADHS wird in den meisten Fällen im Kindesalter behandelt. Und die Psychoanalyse hat eine lange und wissenschaftlich anerkannte Tradition in der Arbeit mit Kindern. Psychoanalyse mit Kindern funktioniert, jetzt mal ganz grob zusammengefasst, über das Spiel. Der oder die Analytikerin lässt das Kind spielen und sprechen und bleibt, so wie auch bei Erwachsenen, mit möglichst gleichschwebender Aufmerksamkeit beim Kind und dem, was sich in der Stunde zeigt. Das Spiel ist hier der Zugang zu dem, was unbewusst wirkt und noch nicht in Worte gefasst werden kann. Was wir gleich besprechen werden und in der Forschung im Mittelpunkt steht, fokussiert deshalb auf ADHS bei Kindern statt auf Erwachsene. Dennoch sei kurz auch noch etwas zu den Erwachsenen gesagt. Wir haben schon gehört, dass bei ca. 60% der Betroffenen die ADHS-Symptomatik auch im Erwachsenenalter bestehen bleibt. Das heißt, dass sich aber häufig mit dem Heranwachsen auch schon etwas verändert. Vor allem Impulsivität und Hyperaktivität können im Erwachsenenalter oft besser kontrolliert werden, wohingegen die Aufmerksamkeitsstörung meist weiterhin ein deutlicher Faktor bleibt. Die psychodynamischen Modelle, die wir noch besprechen werden, sind zwar auf die Arbeit mit Kindern gemünzt, gelten aber natürlich auch für Erwachsene, da sie mögliche Faktoren der Entstehung und Aufrechterhaltung von ADHS ins Auge fassen. Gesondert möchte ich aber beim Stichpunkt der Erwachsenen nochmal über den Punkt der Diagnose sprechen, da diese in meiner Erfahrung oft eine besondere Rolle spielt. Das beginnt damit, dass die Diagnose oftmals erst fehlt. Das bedeutet, dass oft eben auch erstmal eine Erklärung dafür fehlt, warum man so ist, wie man ist. Unerkanntes ADHS kann zu fälschlichen Zuschreibungen, falschen Diagnosen an anderer Stelle und negativen Erfahrungen führen, die sich im Selbstbild und Selbstwertgefühl der Person ins Erwachsenenalter hinein internalisieren. Dennoch ist immer die Frage zu stellen, was würde eine Diagnose eigentlich ändern? Für einige Betroffene tatsächlich kaum etwas, da sie bereits zu einem guten, integrierten und wohlwollenden Umgang mit sich selbst gefunden haben. Für andere jedoch viel. Welche Funktion kann die Diagnose dabei haben? Wie eben gehört, kann sie eine wichtige Erklärung und damit Entlastung bieten. Sie kann aber auch die Funktion einer Abwehr annehmen, wenn zum Beispiel durch eine solche Diagnose ein unbewusst gehegter Versorgungswunsch Ausdruck bekommt oder eine eigentliche Thematik dadurch vermieden werden kann, dass sich nun auf eine vermeintliche ADHS-Diagnose konzentriert wird. In meiner Erfahrung ist es essentiell wichtig, dieser Frage sehr genau nachzugehen und die Bedeutung einer Diagnose gemeinsam im therapeutischen Rahmen zu erarbeiten. Und was die Behandlung angeht, sei zu den Erwachsenen noch zu sagen, dass so wie bei den Kindern therapeutisch meist auf eine Kombination von medikamentöser und eben psychotherapeutischer Behandlung sowie Kompetenztrainings gesetzt wird. Und dies führt uns auch direkt zum Hauptteil, nämlich der psychotherapeutischen Behandlung und der Frage nach den psychodynamischen Ansätzen. Salomonsen merkt hierzu an, dass es interessanterweise kaum Studien zur Wirksamkeit von psychodynamischen Behandlungen im Rahmen von ADHS gibt. Er verweist aber auf eine Studie von 2015, in der Kinder untersucht wurden, die entweder über 2 Jahre eine psychoanalytische Behandlung ohne Medikamente oder über einen kürzeren Zeitraum eine verhaltenstherapeutische Behandlung ohne Medikamente oder eine verhaltenstherapeutische Behandlung mit Medikamenten erhalten haben. Alle Gruppen hätten eine Symptomreduktion nachgewiesen, ohne signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen zu zeigen. Auch wenn hier die psychoanalytische Gruppe gleichwertig war, vermutet Salomonsen, dass die Ergebnisse anders hätten aussehen können, wenn die erste Gruppe, also die Gruppe, die die Psychoanalyse erhalten hat, ebenfalls eine Medikation erhalten hätte. Hier vermutet er den Einfluss einer negativen Haltung der Autoren gegenüber medikamentöser Behandlung und bringt damit die berechtigte Frage auf, ob Medikation und Psychotherapie wirklich im Konflikt miteinander stehen müssen. Oder auch ganz gesondert, ob psychodynamische Psychotherapie und Medikation wirklich in einem Konflikt miteinander stehen müssen. Dubot, von dem wir vorhin schon gehört haben, mutmaßt hierzu außerdem, dass gerade die Patienten, die in Studien keine Psychotherapie erhalten, sondern eben nur eine Medikation, oft dafür aber individuelle ärztliche Betreuung bekommen. Während die Therapiegruppen oft nur manualisierten Verläufen folgen würden, die später dann von weniger ausgebildetem Personal, damit meint er Praktikanten, Hilfskräfte oder Studenten, ausgewertet werden und nach einem festen Ablauf durchgeführt werden. Mit anderen Worten vermutet er, dass erstere Gruppe, also die Medikamentengruppe, von einer vertrauensvollen Beziehung profitiert, nämlich die zu dem Arzt, der diese begleitet. Während die zweite Gruppe, also die Therapiegruppe, dies wesentlich weniger tut. Und dass dieser Unterschied allerdings nicht erfasst wird. Die meisten Therapeutinnen, die schon Studien durchgeführt haben, werden diesen Gedanken sicherlich nachvollziehen können. Die zwei wichtigen Punkte, die Dubois meiner Meinung nach damit aufbringt, sind zum einen der Punkt der therapeutischen Beziehung, der einen heilsamen Einfluss hat, und zum anderen die Frage, sind viele Studien nicht dadurch verfälscht, dass, wie wir gerade gehört haben, nicht beachtet wird, an welcher Stelle tatsächlich so ein Einfluss entsteht, sodass die Wirkung der Medikamente vielleicht auch an einiger Stelle überschätzt wird. Oder andersrum, die Wirkung von Psychotherapie unterschätzt wird. Wie wir nun an den beiden Beispielen von Salomonsen und Dubois merken, ist es ganz schön schwierig festzumachen, welche Faktoren einen Einfluss auf die Behandlung von ADHS haben. Dies ist ja schon generell bei Psychotherapie oft schwer zu sagen. Und dass die Einstellung, die wir Psychotherapeuten zur Medikation haben, eine wichtige Rolle in der Behandlung spielt. Vielleicht ist es auch diese Komplexität, die dafür sorgt, dass es eine psychoanalytische Zurückhaltung in dem Forschungsbereich der ADHS zu geben scheint. Mit der Konsequenz, dass das Thema in der Psychoanalyse eben kaum Raum bekommt und es nur wenig Erfahrung hierzu gibt. Viele Analytiker trauen sich nicht an ADHS heran. Sicher auch aufgrund der dominierenden neurologischen Erklärungsmodelle. Ähnliches begegnete uns schon in Folge 19 zum Thema Hochbegabung. Dennoch gibt es durchaus psychodynamische Theorien, welche basierend auf klinischen Erfahrungen einen Beitrag zum Verständnis über die Entstehung und über die Entwicklung von ADHS liefern können. Oder dies zumindest versuchen. Und damit, denke ich, haben wir einen guten Punkt erreicht, um erstmal zu pausieren und den ersten Teil unserer Beschäftigung mit dem Thema ADHS abzuschließen. Nächste Woche wird dann der zweite Teil erscheinen. Hier knüpfen wir dann nahtlos an das eben Gesagte an und beschäftigen uns mit den psychodynamischen Erklärungsmodellen, der Behandlung und eben auch der Rolle von Medikamenten aus psychodynamischer Sicht. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht und dass ich euch dann auch im zweiten Teil begrüßen kann. Wie immer könnt ihr die Folge dort, wo ihr sie hört, auch gerne bewerten und für mehr zu unseren Themen auch dem Podcast unter hocherfreut-podcast auf Instagram folgen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.